Der Goldpreis hat ein Rekordhoch von 2.750 US-Dollar pro Feinunze geknackt und Investoren konnten sich über fast 40% Rendite freuen. Das war auch ein historisches Jahr für den Goldpreis. Ich bin heute im Studio mit meinem lieben Kollegen Florian Günther. Hi Florian, freut mich, dich wieder hier zu haben.
Danke für die Einladung, hi.
Florian, wir haben ja im letzten Oktober unseren PI Physical Gold Fund aufgelegt. Liebe Zuschauer, gerne informieren, wenn Sie in Gold investieren wollen, www.privatinvestor-gold.de. Haben da mittlerweile mehr als 5 Millionen Euro eingesammelt, was ja schon mal ein guter Start ist. Und Florian, jetzt möchte ich doch noch mal aus einem Gespräch aus dem letzten Jahr zurückkommen. Da hast du mir gesagt, der Goldpreis wird die 10.000 Euro Marke knacken, beziehungsweise 10.000 US-Dollar. Hältst du an der Prognose immer noch fest?
Klar, weil es inzwischen nicht nur 5 Millionen sind, die da in dem Fonds sind, sondern 7 Millionen. Nein, Spaß beiseite. Aber ich habe auch einen Chart mitgebracht, damit es mal ein bisschen für euch, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, leichter wird. Weil den Chart, den du hier jetzt gerade in diesem Bild siehst, ist nichts anderes als der ganz langfristige Goldchart, allerdings bereinigt, preisbereinigt oder auch inflationsbereinigt. Und man kann davon aussprechen, oder man kann jetzt davon sprechen, dass dieser inflationsbereinigte Goldpreis jetzt seinen Ausbruch gefunden hat, und zwar aus einer sehr, sehr bullischen Chartformation. Wir sind das ja, also dem Value Investment sehr angetan. Das heißt, eigentlich sind es immer sehr datenbezogene Dinge, also Unternehmenskennzahlen. Das ist natürlich bei Gold so ein Stück weit schwieriger. Da kommt das Thema Chartanalyse viel mehr zu Einsatz, als wie bei Unternehmen das der Fall ist. Und deswegen nutzen wir hier die sogenannte Tassen-Henkel-Formation. Also gerne mal am Chart nachvollziehen. Es ist eine Tasse, die sich über Jahrzehnte hinweg gebildet hat und ein kleiner Henkel, der nebendran hängt. Und immer wenn du solche Chartbilder siehst, kann man davon ausgehen, dass das sich bullisch, also nach oben hin, auflöst. Und zwar in einem Maße, der jetzt die 10.000 US-Dollar in Schlagweite bringt. Denn du rechnest immer vom unteren Rand des Bodens dieser Tasse bis zum oberen Rand des Henkels. Also diese Distanz nimmst zu und spiegelst sie einfach nach oben hin. So, und wenn du das gemacht hast, dann wieder den Preis adjustierst um die Inflation, dann kommst du eben auf Goldpreise von etwa oder knapp 10.000 US-Dollar. Und das kann zeitnah passieren. Was heißt zeitnah? Das ist noch in diesem Jahrzehnt möglich. Ja? Und man darf nicht vergessen, wir haben heute, Felix, keine 3.000 US-Dollar in der Feinunze im Dollar. Im Euro haben wir schon wieder neue Höchststände. So, aber wir können davon sprechen, wenn wir 10.000 Dollar haben in diesem Jahrzehnt, dann wäre das nochmal eine Verdreifachung. So, und eine Verdreifachung in, sagen wir mal, 5 Jahren, wow, also das sind eigentlich so Dinge, wo man sagt, das sind Wachstumswerte, das sind Technologieaktien, ja, aber wir sprechen hier von Gold.
Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag am 4. April 2025 im Raum Wiesbaden. Erfahrene Sprecher wie zum Beispiel Professor Dr. Max Otte, Volker Hellmeier und viele, viele weitere werden mit Ihnen über die aktuelle Lage am Kapitalmarkt sprechen. Wie geht es weiter mit den Aktien? Sollte man jetzt noch in Gold investieren? Und ist Bitcoin immer noch weiter auf dem aufsteigenden Ast oder sollte man bereits schon Gewinne vom Tisch nehmen? Herzliche Einladung geht raus an Sie. Alle weiteren Details und die Buchung finden Sie unterhalb des Videos.
Also es waren jetzt sehr, sehr technische Aspekte, die du genannt hast, Florian, sicher auch sehr wichtig und interessant, aber der eigentliche Kern des Golds als Investmentprodukt ist ja auch, sich gegen politische Risiken abzusichern. Und jetzt hatten wir einen politischen Erdrutsch im letzten Jahr, erst vor kurzem die Amtseinführung von Donald Trump. Und ich glaube, eigentlich müsste das ja eher so gegen Gold etwas sprechen, weil Trump hat ja davon gesprochen, dass er den Dollar jetzt wieder stärken will, also auch diese Entdollarisierung aufhalten will, dass er hat auch ein bisschen ins Spiel gebracht, eine Bitcoin-Bindung des Dollars, also mit so einem Halbsatz, da muss man auch noch schauen, was dabei rauskommt. Aber was ist denn da so deine Einschätzung? Es gab ja eine kurze Schwäche des Golds, die sich jetzt wieder erholt hat auf fast den vorherigen Höchststand. Denkst du, Trump ist ein Gegenspieler für das Gold oder ist er doch, bringt er Dinge auf den Weg, die das Gold wieder stützen?
Also ich glaube, er könnte es sein, weil warum ist Gold so stark gestiegen? Gold steigt ja es ist immer, hat immer was mit Angebot und Nachfrage zu tun. So. Und wir haben einfach extreme Nachfrage im Gold gesehen und von denjenigen, die Gold wirklich bewegen können. Denn die Wahrheit ist, wir Privatinvestoren können Preise von so großen Assets in der Regel nicht signifikant verändern. Selbst wenn wir uns zusammentun oder wir zwei unser Geld zusammentun und jetzt mit all dem Geld Gold kaufen, das macht nicht mal Puff und du siehst es nicht mehr am Chart. Hingegen, wenn die Bank of China ja, sagt, okay, wir werden jetzt wieder Gold kaufen, wie die Verrückten, dann ist es sichtbar, weil die kaufen nicht eine Unze, die kaufen auch nicht einen Kilo, die fangen wahrscheinlich ab einer Tonne Gold an, da fangen die erst an. So, und jetzt zu Trump oder zur Politik zurück. Warum sind Notenbanken Goldkäufer geworden? Ja, weil die USA eben nach 2022 angefangen hat, Staatsgelder von verfeindeten Staaten und auch Goldreserven und anderes stillzulegen, einzukassieren. Und das ist in der weltweiten Politik ist es ganz schlecht wahrgenommen worden, weil natürlich andere Staaten sagen, hey, ich möchte nicht das nächste Russland sein, das auf seine Devisen nicht zurückgreifen kann. Also was kann ich tun? Wo kann ich mich absichern? Ähnlich wie du es ja sagst, gegen politische Risiken. Ich gehe in ein Asset, das ich zu Hause bei mir lagern kann und das ich individuell mit jedem Partner eintauschen kann. Und das ist sicherlich Gold. Also deswegen, ja, Trump kann was dagegen tun. Und zwar die Loyalität oder die Glaubwürdigkeit der USA wiederherzustellen. Aber das ist ein ganz langer Weg. Ja, das ist jetzt halt nicht so, dass man sagt, okay, Trump kommt und er wird nie wieder an Staatsgelder rangehen. Hey, da ist bei Biden, sage ich jetzt mal, richtig Vertrauen in die USA kaputt gegangen. Und wie lange das dauert, dass sich das wieder einpendelt, das kann ich nicht sagen. Aber kurzfristig oder auch mittelfristig heißt es, wir haben diejenigen, die wir auf der Käuferseite brauchen, um Goldpreise zu bewegen, definitiv auf der Käuferseite.
Und Trump will ja auch mit einer lockeren Geldpolitik weitermachen. Zumindest ist er dafür bekannt, dass ihm niedrige Zinsen lieber sind als höhere Zinsen und auch er die Wirtschaft stimulieren will. Florian, da war auch noch ein guter Aspekt drin, die Marktkapitalisierung des Golds. Also es ist schon so viel investiert, es steckt schon so viel Geld drin, dass es nicht so schnell zu bewegen ist. Und liebe Zuschauer, das wäre auch noch mal ein Argument, wenn Sie jetzt Gold mit beispielsweise Bitcoin oder Kryptowährungen vergleichen. Die Marktkapitalisierung selbst in Bitcoin ist ja insgesamt noch viel niedriger und dementsprechend natürlich hat das Ganze viel höhere Schwankungen. Ja, Sie werden nicht erwarten, dass Gold jetzt um 100% springt auf einmal, aber es wird auch nicht so stark sinken. Ja? Genau. Da ist die Volatilität einfach viel schwächer. Florian, jetzt waren wir lange beim Gold. Jetzt kommt nochmal ein Edelmetall dazu, das man im gleichen Atemzug eigentlich immer nennen muss, nämlich Silber. Silber, das Gold des armen Mannes, hat man früher gesagt. Vielleicht auch so der langweilige kleine Bruder des Goldes. Was ist davon zu halten? Der Silberpreis hat sich ja lange nicht so stark entwickelt jetzt wie der Goldpreis in den letzten Jahren. Ist es für dich eine Chance?
Ja, was hat man von Silber zu halten? Große Mengen sollte man davon halten. Also es ist halt so, Silber ist ja auch so ein Stück weit Industriemetall und große Nationen oder große Verbraucher oder Verbrauchsposten kaufen da wie irre, weil sie es auch so ein Stück weit tun müssen. Also schauen wir nach China, schauen wir nach Indien. Das wird in die E-Mobilität gebraucht, aber auch in PV-Anlagen wird es sehr stark gebraucht. Und das sind wir Deutsche, wo wir jetzt seit 4 Jahren, sage ich jetzt mal, eine grüne Welle hinter uns hatten, mehr oder weniger, und uns schon auch stark auf alternative Energiequellen verlassen haben oder auch konzentriert haben, ein relativ kleiner Player am Markt. Ja? Wenn du das vergleichst mit dem, was China macht, mit dem, was Indien macht, dann ist das irre. Dann sind wir ein ganz kleiner Haufen nur. Und deswegen, Silber wird weiterhin eine große Nachfrage haben. Und da kommt jetzt eben das große Problem. Wenn man da in die Silbergestehung oder in die Silbergewinnung reingeht, dann ist da das Problem zu verorten. Denn es gibt nur sehr wenig reine Silberminen. Die meisten oder Silber wird im Wesentlichen nicht gefunden, sondern es wird meistens Gold gefunden und Silber ist dann das Nebenprodukt oder das Abfallprodukt sozusagen und wird dann quasi mitgefördert. Das heißt also, du kannst nicht einfach jetzt zu den Silberminen hingehen und sagen, hey, wir haben eine um x Prozent erhöhte Nachfrage, erhöhe jetzt die Nachfrage in dem Maße, sondern die müssen die Nachfrage exponentiell nach oben bringen, um überhaupt hier Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen. Und dazu muss man eben wissen, dass in den letzten 5 Jahren viel mehr Silber nachgefragt wurde, als eigentlich entstanden wurde. Das heißt, wir haben hier schon aus den Lagern herausgenommen und kein Mensch kann hier seriös beantworten, wie viel Silber ist denn eigentlich noch da? Wann ist der Punkt gekommen, wo E-Autobauer an die Börsen gehen und sagen, wir brauchen Silber und dann wird gesagt, ja, 10 Tonnen haben wir noch, danach ist Schluss. Und dann kannst du mal schauen, was mit Silber passiert, ob es dann noch der kleine Bruder von Gold ist oder ob es nicht vielleicht exponentielle Sprünge nach oben zu erwarten gibt. Also eins steht fest, Silber ist viel schwankungsintensiver, es ist ein Industriemetall, hat nach wie vor aber auch seinen Investmentaspekt, der ist nach wie vor da und ich erwarte ehrlich gesagt große Bewegungen im Silber.
Also Silber womöglich die unterbewertete Chance im Edelmetallbereich, sollten Sie sich auch unbedingt anschauen. Und Florian, jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, du hast eigentlich schon auch wieder darauf eingeleitet, die Minen. Also ich beobachte ja, dass, wie schon gesagt, der Goldpreis geht stark nach oben, aber die Minenaktien, die Preise der Minenaktien ziehen da nicht mit und es scheint ein bisschen so, dass diese Angebotselastizität hier in diesem Bereich gar nicht so gegeben ist, dass jetzt eine Mine sagen kann, hey, der Goldpreis ist stark gestiegen, jetzt weite ich einfach mein Angebot aus und verdiene da mit. Also wo ist die Diskrepanz? Warum läuft es nicht im Gleichklang, im Gleichschritt zwischen Aktien und
Genau, also ist auch in der Historie ganz oft zu beobachten gewesen, dass diese Silberminen oder vielmehr die Minen immer nachgelagert sich von dem eigentlichen Rohstoff oder eher von dem Edelmetall entwickeln. Also wenn Gold steigt, steigt auch die Mine, aber zeitverzögert. Nur dieser Zeitverzug, der ist dieses Mal größer, länger, hat 2 Gründe. Zum einen konnten die Minengesellschaften bis jetzt diese großen Preise noch gar nicht richtig durchsetzen. Das heißt, wenn du da mal wirklich in die Verkaufszahlen reingehst von solchen Minen, haben die heute noch einen Verkaufspreis von durchschnittlich 2.300, 2.400 US-Dollar, wobei die Unze heute ja schon für 2.6, 2.7 über den Ladentisch geht. Also da sind die immer noch, verkaufen vom Lager heraus oder haben einfach langfristige Lieferverträge unterschrieben. Das ist noch nicht eingepreist in den echten Unternehmen. Das ist der Punkt 1. Und der andere Punkt, das ist, muss man leider auch dazu sagen, dass die Förderung einfach viel, viel teurer geworden ist. Das heißt, Öl ist teurer geworden, Mitarbeiter sind teurer geworden, Fundstellen sind nicht mehr so leicht zugänglich oder werden viel weniger aufgetan. Das ist ein Grund. Und das alles führt aber langfristig, kurzfristig ist es schlecht für diese Minen, langfristig führt es aber dazu, dass der Goldpreis noch mehr steigen muss, ja, wenn immer weniger Vorkommen einfach gefunden werden. Und das führt dann wiederum zu steigenden Gold- oder Silberpreisen, was wiederum zu steigenden Minenpreisen führt. Das heißt, ja, ich gebe Ihnen recht, liebe Zuschauer, lieber Felix, die Minenpreise stagnieren oder sind ein Stück weit enttäuschend, wenn man sich das Edelmetall anschaut. Wir glauben aber, dass das eine Unterbewertung ist und vielleicht langfristig sogar auch eine Einstiegschance ist.
Es gibt ja jetzt auch gewisse geopolitische Spannungen. Ich habe gelesen, der CEO von Barrick Gold wird zumindest per Haftbefehl gesucht in Mali, wo sich Goldminen befunden haben. Ist das nicht auch ein Problem, wenn der CEO also eines Minenunternehmens damit rechnen muss, dass er verhaftet wird, wenn er mal seine Betriebsstätten besucht?
Natürlich ist das ein großes Problem. Ist auch so ein Stück weit Willkür, sage ich jetzt mal. Also ne, es gibt viele Länder, die dann auch extrem darauf angewiesen sind, von diesem Abbau zu profitieren und werden da jede Chance auch nutzen, um davon auch die Gelder einzukassieren. Und wenn dann eben große Gesellschaften da Schlupflöcher suchen oder was auch immer, kann es durchaus zu politischen Druck, Gegenmaßnahmen kommen. Wir können auch nach Mexiko beispielsweise schauen. Da ist die ganz andere Situation, dass keine Förderungen oder Förderzulassungen mehr oder neue Minen mehr zugelassen werden. Das ist wieder, also die politische Willkür, die politische Situation, die ist bei Minen immer da. Deswegen sind Minen im Übrigen auch so schwankungsintensiv. Das muss man als Anleger natürlich auch auf dem Schirm haben. Aber wo die Krisen sind, wo die Sorgen sind, können auch Chancen liegen. Das mit dem Haftbefehl ist sicherlich keine gute Story, hat Barrick auch definitiv geschadet. Aber es gibt ja nicht nur Barrick, ja, es gibt ganz viele. Und da kann natürlich jeder sich bedienen. Also zum Beispiel Agnico Eagle, glaube ich, ist der Name. Die hat sich relativ gut entwickelt jetzt von den Minen. Es gibt Es gibt auch welche, die haben sich noch schlechter entwickelt. Also bitte, da muss man auch immer sehr, sehr vorsichtig sein und natürlich auch tief in der Materie drin sein.
Also, liebe Zuschauer, Sie sehen am Goldmarkt, die Nachfrage steigt oder ist weiterhin sehr, sehr hoch. Das Angebot scheint knapper zu werden oder sich nicht so weit auszuweiten, nicht schnell genug ausweiten zu können. Das bedeutet, der Preis wird wahrscheinlich weiter steigen. Und Florian, ich denke, deswegen bleiben wir auch bullish, was Gold angeht. Investieren Sie auch jetzt in Gold, jetzt wo die Preise noch in Ordnung sind, also zumindest wenn man deiner Prognose glauben schenken darf, also ein Viertel noch des Preises, den wir erwarten in den nächsten 10 Jahren. Informieren Sie sich gern und Florian, das letzte Wort geht wie immer an dich.
Ja, liebe Zuschauer, danke für euer Kommen, für euer Zuschauen. Wir haben für euch natürlich wie immer auch noch was im Gepäck dabei, nämlich unseren großen Goldreport, den du unterhalb dieses Beitrags dir kostenlos herunterladen kannst. Da haben wir mal die ganz langfristige Idee unserer Goldperspektive reingeschrieben. Eine Zahl, die ich heute in diesem Video gar nicht nennen möchte. Schau es dir einfach mal an und vor allem schau dir die Argumentationslogik mal an, wie wir da überhaupt drauf kommen. Vielleicht kannst du da mitgehen. Würde mich freuen, gerne auch in die Kommentare hineinschreiben. Und ansonsten ganz viel Spaß mit dieser Studie.
Vielen Dank fürs Zuschauen, auf gute Investments und bis zum nächsten Mal.